Heute reden wir in der Late Night Show über das Dataset für Wrath and Glory, ein Warhammer 40k Rollenspiel, und über ein Making-of-Buch für Dungeons & Dragons, also für das allererste Dungeons & Dragons. Heute geht es um das Wrath and Glory Starter Set. Und wenn ihr jetzt das Gefühl habt, Moment, das hatten wir doch schon mal, das kann durchaus sein. Ich habe, falls wir eine Rezension dazu gemacht, sie nicht gefunden, aber es gab schon mal ein Wrath and Glory Starter Set. Das zu erklären erfordert einen kurzen Schlenker, den ich zur Hälfte neulich schon mal gemacht habe, als wir über das andere Warhammer 40k Rollenspiel Imperium Maledictum geredet haben. Wrath and Glory ist ursprünglich bei Ulysses Spiele entwickelt worden, international. Die Lizenz ist dann aber relativ schnell wieder woanders hingewandert, nämlich zu Cubicle 7, die auch Warhammer Fantasy RPG machen. Das heißt, mehr oder weniger schon eng zusammengearbeitet haben zu dem Zeitpunkt mit der Marke. Und das erschien offensichtlich allen sinnig. Aber das heißt, dass viele Sachen nochmal erschienen sind. Es gibt eine neue Version des Grundregelwerks und jetzt gibt es auch ein neues Starter-Set, aber das ist tatsächlich gänzlich anders als das alte. Das alte Set hat sich als Fokus eine bestimmte Raumregion genommen, die auf der dunklen Seite der Cicatrix Maledictum liegt. Und in diesem Starter-Set dreht sich alles um ein Sonnensystem, das in der Cicatrix Maledictum liegt. Und die Cicatrix Maledictum ist eine Gegend, durch die man eigentlich nicht reisen kann. Ein weiterer kurzer Schlenker: im Warhammer 40k-Universum weicht die Menschheit der Regel mit der Lichtgeschwindigkeit aus, die man nicht übertreten darf, indem man im wahrsten Sinne des Wortes durch die Hölle reist. Durch eine parallele Dimension, die durch Dämonen, Emotionen und Übernatürliches geprägt ist. Und normalerweise geht das eigentlich auch ausreichend gut, dass die 10-20% an Schiffen, die verschwinden, verschmerzt werden können. Aber es gab einen etwas größeren Zwischenfall, der eine riesige Narbe durch die Galaxie gezogen hat. Und mitten in dieser Narbe liegt ein armes kleines System, in dem wir jetzt spielen. Wir haben schon über mehrere Starter-Sets von Cubicle 7 geredet und die waren alle bisher mit dem gleichen Schema, mit dem gleichen Gedanken dahinter aufgebaut. Und wenig überraschend ist auch die Wrath and Glory-Variante genauso gedacht. Nur ist es ein bisschen weniger an zusätzlicher Info in der Box selber. Immerhin ist hier, ich weiß nicht, ob die Kamera es so richtig sehen kann, aber da ist ein kleines, fieses Inquisitions-I und andere Symbole, die zu Warhammer 40k passen, drin. Dann haben wir ein Tütchen mit Würfeln, die jeweils schon Symbole zeigen, die zu dem System passen, das wir hier spielen. Es ist ein W6-System, also ganz anders als Imperium Maledictum. 4, 5, 6 sind sogenannte Ikonen, wobei die 6 eine hohe Ikone ist, die als 2 Erfolge im Endeffekt gilt. Das wird mit kleinen Totenschädeln markiert, weil alles bei Warhammer mit Totenschädeln markiert wird. Und es gibt den sogenannten Wrath Die, den man dazu würfelt, der bei besonderen Ergebnissen noch zusätzlich was auslöst. Deswegen ist der rot. So, also ein Tütchen mit den dafür nötigen Würfeln. Man kann aber auch mit ganz normalen Würfeln spielen. Man braucht immer nur einen, der eine andere Farbe hat als der Rest. Dann haben wir ein kleines Triptychon, Read This First, das erklärt, was alles in der Box drin ist und eine Mini-Erklärung dazu gibt, was ist eigentlich so ein Rollenspiel und was ist Warhammer 40k. Wobei ich nicht glaube, dass Leute, die keine Ahnung von Warhammer 40k haben, diese Box in die Hand nehmen werden. Es ist ein sehr, sehr knapper Schnellkurs. Und danach haben wir 6 fertige Charaktere, die ebenfalls in Triptychen gedruckt sind. Das ist wie in den anderen Starterboxen von Cubicle 7 alles sehr hochwertig gemacht, aus einem sehr schönen festen Papier. Und von draußen hat man nur eine Illustration und eine kurze Beschreibung. Und erst wenn man sich entschieden hat für einen Charakter, macht man den auf. Da sind dann nicht nur die Werte drin, sondern auch zusätzliche Informationen, Erklärungen zu den Sonderfähigkeiten dieser Figur und Geheimnisse und mögliche Ziele, die sie hat. Anders als Imperium Maledictum ist Wrath and Glory ein Spiel über relativ mächtige Personen im Universum von Warhammer 40k. Das heißt, wir spielen hier nicht einfach irgendeinen ranzigen Typen von der Straße, oder aus der Armee, der weggesnackt wurde, um irgendjemandem die Fußarbeit abzunehmen, sondern wir spielen einen Space Marine, der kurz vor seinem letzten Implantat steht, ein Space Marine Scout. Wir spielen einen Psyker, einen ausgebildeten, relativ mächtigen Psioniker, der übernatürliche Kräfte einsetzen kann. Wir haben auch eine Sister of Battle, also eine Frau in Power Armor, die mit Bedeckung der Kirche beschäftigt ist und mit sehr großer religiöser Überzeugung Leute umbringt. Wir haben eine Adelige, eine Angehörige eines Rogue-Trader-Hauses, aber aus einer nicht ganz so berühmten und vielleicht auch etwas entehrten Seitenlinie. Einen Skitarius, also einen Leibwächter bzw. Elitekämpfer der Omnissiah-Kirche, der Priester vom Mars, der Technopriester dieses Settings, der größtenteils seine Organe durch Maschinenteile hat ersetzen lassen. Und dann haben wir noch Elatha, einen Eldari, also einen Weltraumelfen im Endeffekt. Die kann man verteilen. Mehr ist dann auch nicht wirklich dazu gedacht. Also hier sind keine Regeln drin, um Charaktere zu erschaffen, sondern nur, um mit diesen fertigen Charakteren zu spielen. Und das ganze Einstiegsabenteuer ist auf diese Figuren auch ausgelegt. Die sind miteinander vernetzt, auch mit der Vergangenheit und mit den Geheimnissen, die sie haben. Also die nimmt man, friss oder stirb. Aber immerhin eine breite Auswahl. Wir haben dann noch ein paar Merkpappen, einmal das System, in dem wir uns befinden, das Gilead-System, was für Planeten da drin sind, und ein paar Cheat-Sheets, wie das System überhaupt funktioniert. Die sind nur einseitig bedruckt und jeweils auch nur einmal drin, aber immerhin. Und dann kommt der eigentliche Kernteil. Es waren auch zum Auspoppen Marker drin für Wrath und Glory, was wichtige Ressourcen sind in diesem Spiel. Und hier ist nochmal die Karte des Gilead-Systems in die Box gedruckt. Cubicle 7 versucht immer bei so etwas die Box auch noch zu nutzen, um darauf Informationen unterzubringen oder sie nochmal zu wiederholen, damit es nicht quasi leerer Raum ist. Wir haben ein Einstiegsabenteuer, Traitor's Hymn. Wir befinden uns zu Beginn dieses Abenteuers an Bord eines Schiffes, eines Rogue Traders, also eines sehr, sehr mächtigen und reichen Handelsfürsten, dem eine ganze Flotte gehört und der zu guten Teilen außerhalb der ansonsten doch sehr strikten Regeln des Imperiums arbeiten kann, was Alien-Artefakte und dergleichen angeht. Das sind Leute, die können ganze Planeten kolonisieren, wenn sie lustig sind oder auch mal welche kaputt machen. Und relativ kurz nach dem Einstieg, der so ein kleines Festessen ist, wo man wichtige NSCs erstmal kennenlernen kann, läuft etwas furchtbar schief. Das Gellerfeld bricht zusammen bzw. flackert. Das ist mehr oder weniger ein Schutzschild, der verhindert, dass die ganzen unangenehmen Dinge, die im Warp, also in dieser Höllendimension lauern, in das Schiff kommen und einen aufessen. Es kommen also jetzt diese Dinge an Bord des Schiffes und versuchen, einen aufzuessen. Und sie verschmelzen dabei sowohl mit dem Schiff als auch mit der Besatzung. Und daraus entstehen reihenweise sehr gruselige Monstrositäten. Und wenn ihr jetzt sagt, Moment, das kommt mir vertraut vor, dann liegt das möglicherweise daran, dass das mehr oder weniger das gleiche Setting ist wie eine Kill-Team-Erweiterung. Das ist ein Scharmützelspiel zu Warhammer 40k, Rogue Trader, wo mehr oder weniger genau das gleiche passiert. Und der große Vorteil daran ist, dass dann auch direkt Illustrationen aus diesem Rogue Trader Set hier nochmal verwendet werden können. Inklusive, ich glaube sogar der Cover-Illustration, aber auf jeden Fall einiger von den Monstern und Szenenbilder. Ihn zum Beispiel habe ich sogar unten in meiner Vitrine fertig bemalt stehen. Hübsch. Das ist dann ein Abenteuer, das dazu gedacht ist, dass wir Stückchen für Stückchen die Regeln lernen. Und die Regeln sind größtenteils schnetzeltig durch Dinge durch, wenn wir jetzt ganz ehrlich sind. Das beginnt damit, dass wir jeweils einen kurzen Flashback haben dazu, wie unsere Figur überhaupt dazu gekommen ist, an Bord dieses Schiffes zu sein. Und darin machen wir unsere ersten Würfe. Und von den Entscheidungen und den Ausgängen dieser Würfe aus gibt es dann durchaus Dinge, die im späteren Verlauf des Abenteuers wieder Auswirkungen haben werden. Zum Beispiel haben wir als der Space Marine Scout die Leute zurückgelassen, für die wir verantwortlich waren, und haben selber alles gescoutet, aber dann ist was anderes schiefgegangen dort, wo wir die Leute gelassen haben, oder haben wir sie mitgenommen und ihnen vertraut, und dann ist zwar was Schlimmes passiert, aber wir haben zumindest einem das Leben gerettet. je nachdem, was da passiert ist, haben wir zum Beispiel einen Typen, der uns wirklich sehr gerne mag, weil wir ihm den Arsch gerettet haben. Oder wir haben eine Gruppe von Leuten, die sich nicht so ganz sicher sind, wie zuverlässig wir sind. Das kann beeinflussen, wie die NSCs uns gegenüber handeln, welche Ressourcen wir haben und so. Das ist eigentlich ganz clever. Da sind nur zwei kleine Haken dran. Erstens, die Würfe werden hier auf eine Art und Weise benutzt, wie sie ansonsten im Spiel eigentlich nicht benutzt werden. Nämlich sehr, sehr generell. Mach einen Wurf auf Aufklärung und damit ist dann die gesamte Erkundung eines Schiffes abgedeckt, während das Spiel später deutlich kleinteiliger ist. Und zweitens, das bedeutet, dass wir mit dem Spiel einsteigen und dann erstmal einen Flashback nach dem anderen abhandeln. Wenn alle sechs Charaktere gespielt wird, gibt's immer so zwei Sätze in der Jetztzeit und dann gibt es wieder einen Flashback und das wird wahrscheinlich sich anfühlen wie eine sehr, sehr umständliche Lost-Episode, falls das noch eine Referenz ist, mit der ihr etwas anfangen könnt. Und danach haben wir eine Strecke, die wir durch das Raumschiff zurücklegen können und dabei an unterschiedlichen Räumen unterschiedliche Gegner umbringen, mit verschiedenen Fraktionen interagieren, Leute retten, wenn es sich denn so ergibt, und dafür sorgen, dass das Schiff nicht gänzlich auseinandergerissen wird. Das ist nicht ganz so straightforward, wie ich das ursprünglich gedacht hatte, weil es durchaus auch Möglichkeiten gibt zum Backtracking und das, was man in Raum A macht, Dinge in Raum B beeinflusst und man auch durchaus unterschiedliche Wege gehen kann. Aber es ist nicht so komplex, dass eine Spielleitung, die das gerade das erste Mal macht, damit überfordert wäre. Ist also, was das angeht, eigentlich ganz gut gebalanced und das zeigt, was dieses Spiel größtenteils ausmacht. Ihr könnt tatsächlich Dinge tun und mit euren übernatürlichen Kräften, euren Waffen und Sprengstoff Gegner in kleine Stückchen zerfetzen. Das wird ergänzt um The Veronius Flotilla. Das ist die Beschreibung der Flotte des Freihändlers, des Rogue Traders. An Bord eines der Schiffe spielt ja auch das kleine Einstiegsabenteuer. Hier werden die Schiffe beschrieben, hier werden die wichtigsten Leute beschrieben, die auf diesen Schiffen das Sagen haben und miteinander diese Flottilla regieren. Und ganz knapp wird auch angerissen, was das für ein Sonnensystem ist, was für verschiedene Planeten es hier gibt, was die liefern und wer da das Heft in der Hand hat. Wobei die Informationen da tatsächlich wirklich dünn sind und ich teilweise echt hin und her geblättert habe und so, Moment, wer regiert hier jetzt eigentlich? Haben wir irgendwo hier einen Namen? Und das ist nicht immer der Fall. Also es ist ein bisschen mit Mut zur Lücke geschrieben, möchte ich sagen. Aber es liefert dann am Ende ein Sonnensystem, aber vor allen Dingen eine Flotte mit interessanten Figuren, die teilweise zusammenarbeiten, teilweise gegeneinander arbeiten und vor allen Dingen eine Menge Ideen und Möglichkeiten einbringen, Aufträge für die Figuren, die man spielt, zu liefern. Also da kann man sich durchaus noch eine ganze Menge kleine Ideen rausholen, beziehungsweise es gibt sogar hinten noch eine Reihe von fertigen, zweiseitigen Szenarien, die man direkt aus dem Heft dann übernehmen kann. Insgesamt ein größtenteils schon ganz gut durchdachtes Produkt mit dem, was man braucht, um zu spielen. Es ist teilweise ein bisschen knapper gehalten und ein bisschen bedrängter oder enger als die anderen Starterboxen, aber trotzdem tatsächlich finde ich besser als das erste Starter-Set. Ich habe die Rezension dazu nicht gefunden, falls wir eine gemacht haben, aber dieses Starter-Set für Wrath and Glory kriegt 8 von 10 möglichen Punkten. Und hübsch ist es auch noch. Und angenehm geschrieben. Gut. Das andere, was ich hier liegen habe, ist ein wirklich brutal schwerer Brocken, der sogar 4 verschiedene Lesebändchen mitbringt. Das ist The Making of Original Dungeons and Dragons. Ein Buch, das faksimilemäßig im Abdruck die Originalseiten von Materialien liefert. Dazu, was vor Dungeons & Dragons rauskam, in welcher Form Dungeons & Dragons das erste Mal rauskam und was die ersten Supplements waren. Erweitert um Notizen, Briefe und handschriftliche Anmerkungen von Gary Gygax und Dave Arneson. Das ist kein Buch, um das nachzuspielen. Kurzer Exkurs. Es gab vor einer Weile schon eine Box, die diese Materialien nochmal abgedruckt hat, wo es tatsächlich dazu gedacht war, einfach das alte Dungeons & Dragons mit den Supplements und mit zusätzlichem Material zu benutzen, um zu spielen. Dafür ist das hier nicht gedacht. Das hier ist dazu gedacht, dass man da durchblättert und sich anschaut, was sozusagen die historischen Ursprünge unseres Hobbys sind. Wie die Leute drauf waren. Es gibt jeweils kurze Kommentare auch dazu, unter welchen Umständen, zu welcher Zeit das Ganze entstanden ist und in sozusagen welchem Kontext man die einzelnen Briefe, Karten, Zeichnungen und dergleichen sehen muss. Wie ist das überhaupt veröffentlicht worden? Wie sah die Szene damals aus? Und wie, sag ich mal, wenig professionell bzw. reines Fandom war überhaupt frühes Rollenspiel? Das ist durchaus spannend, aber es ist jetzt auch keine leichte Lektüre. Es sind Seiten um Seiten um Seiten einfach 1:1 kopierte Originalschriftstücke. Das ist etwas, da stellt man sich ins Regal und hin und wieder guckt man rein und denkt sich, oh, das ist ja schon ziemlich cool. Aber man liest das nicht von vorne bis hinten durch. Ich kann mir auch vorstellen, dass man es rausnimmt, um einen Streit zu gewinnen. Actually war das früher anders. Oder Oaky Jellies tauchen das erste Mal schon 1973 auf einem handschriftlichen Zettel auf, der mit The Cleanup Crew bezeichnet ist. Also wir werden auch keine Bewertung oder so davon hier drin machen, denn zugegebenermaßen habe ich das nicht alles durchgelesen und das würde ich auch nicht empfehlen. Aber man macht sich das gut in unserem Regal, neben den ganzen neueren D&D-Sachen. Und ich verstehe durchaus auch den Drang, beziehungsweise ich spüre ihn selber, mir anzuschauen, woraus das alles gewachsen ist. Wie früh manche Ideen schon da drin waren. Wie viel, überraschenderweise, Brüste in den 70er Jahren diese Leute da mit ihren Stiften schon ins Rollenspiel reingebracht haben, was man heute jetzt nicht mehr denken mag bei amerikanischem Rollenspiel. Und hier sind sogar Seiten abgedruckt für eure eigenen Notizen. Ich glaube, das müssen alle selber wissen, ob sie eine so gründliche Aufarbeitung wollen. Wie gesagt, wenn ihr altes D&D spielen wollt, gibt es reichlich andere Gelegenheiten. Die Box mit den Materialien von vor ein paar Jahren, die ist vergriffen, aber ich glaube, inzwischen ist es durchaus einfacher, wirklich eine Originalbox teilweise zu finden. Beziehungsweise es gibt sehr, sehr viele Retro-Klone aus der Oldschool-Revival-Bewegung. Dungeons & Dragons, keine von den alten Editionen ist weggestorben. Immer wenn was Neues rauskommt, wird das alte weiterhin lebendig gehalten. Und selbst die kleinsten Fitzelchen sind hier nochmal abgedruckt. Insgesamt hat dieser Brocken nicht ganz 580 Seiten, kostet $100 und ist vielleicht jetzt nicht die Lektüre für Leute, die gerade mit D&D 5e angefangen haben, in das Hobby reinzuschnüffeln, aber es ist ein guter Band, um 50 Jahre Dungeons & Dragons zu feiern mit einem Blick zurück. Es hat nicht den Spielwert oder die Nutzbarkeit der Box, die für 40 Jahre Dungeons & Dragons erschienen ist, mit ähnlichen Materialien, aber es ist des Anlasses würdig, möchte ich sagen. Gut. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Passt auf euch auf. Macht's gut. Und ich hätte es wahrscheinlich früher sagen sollen, aber es hilft uns enorm, wenn ihr einen Kommentar schreibt, zum Beispiel dadurch, was ihr lieber spielen würdet, außer einem Elder, einen Ork oder so etwas, in Wrath and Glory, oder in welchem, wofür man dieses Buch braucht, das Making of Original Dungeons & Dragons, um welche Streits zu gewinnen. Und, naja, die üblichen Sachen, abonnieren, liken und so weiter und so fort.
Ich würde mal sagen, die Arbeit ist getan hier, was?
Ich würde auch sagen,
das ist doch langweilig, wir müssen danach...
Du kannst auf dem Weg noch jemanden umbringen, okay?
Das geht doch nicht um umbringen. Aber es wird doch gerade erst spannend und warm und schön.
Aber hier sind doch noch so ein paar. Wir können doch ein paar von denen noch zusammenschlagen mitnehmen.
Die wollen ja sogar einfach sterben.
Nein, Moment, die wehren sich bestimmt. Ich möchte gern einen packen und nach dem schlagen.
Der wehrt sich zumindest pro forma ein bisschen mit einem entsetzten Ruf, aber du kannst den mehr oder weniger einfach schütteln, bis er sich nicht mehr bewegt.
Ja, siehst du, der wehrt sich doch. Der hat doch Kampf in sich. Ich hätte auch tatsächlich gern noch welche getötet.
Vielleicht gibt es ja in der Kapelle noch ein paar Leute, die ihr töten könnt, wenn euch das so viel Freude macht.
Oh ja.
Also, Sie sind verheiratet?
Was? Nein, bin ich nicht. Wieso?
Was machen Sie hier?
Ich pflege meinen Garten.
Sie wohnen hier alleine?
Ja.
Ich drehe mich zu den anderen um. Er wohnt hier alleine.
Das ist so ungewöhnlich.
Achso.
Laurenz, das ist ihr Ding.
Je nachdem.
Ich glaube, Katja hat gerade verwechselt, wo ihr hingegangen seid. Das sieht nicht aus wie ein Teeladen und dieser alte amerikanische Mann ist keine indische Frau.
Soll ich den umbringen stattdessen?
Dann zünden wir das Haus einfach jetzt an.
Zurückspulen, bitte.
Also, Agatha, wollen Sie oder